Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine spannende Neuigkeit von unserem treuen Partner Instafo für euch. Über die Recruiting-Plattform haben wir übrigens erst vor kurzem bei deutschestartups.de berichtet, denn Instafo konnte sich ein Investment von 10 Millionen Euro sichern. Vor allen Dingen, weil sie in den letzten beiden Jahren entgegen des Trends im Recruiting-Markt ein starkes Wachstum hingelegt haben. Das freut auch die über 1800 Unternehmen, die bereits heute über Instafo ihre Tech- und Sales-Talente einstellen. Dazu gehören unter anderem HelloFresh, MyPoster, Amazon und Co. Das liegt vor allem daran, dass Instafo als Recruiting-Plattform speziell für den Tech- und Sales-Bereich komplett erfolgsbasiert arbeitet und dabei ein Vielfaches kostengünstiger als Headhunter ist, bei einer besseren Bewerbungsqualität. Viele Unternehmen probieren auch über klassische Stellenportale oder Social Recruiting an Bewerbungen zu kommen, aber meist sind diese leider hoffnungslos unpassend. Und eigenes Active Sourcing kostet einfach viel Zeit und Geld. Instafo ermöglicht es dir aber jetzt sogar besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen innerhalb von nur 25 Tagen zu besetzen. Das funktioniert dank eines einzigartigen Matchmaking zwischen deinen Stellen und über 150.000 geprüften Talentprofilen aus Tech und Sales. Besuche jetzt instafo.com/ds und teste Instafo als DS-Insider-Hörerin komplett kostenlos. So besetzt du ab sofort deine offenen Stellen im Tech- und Sales-Bereich schnell und kostengünstig. Alle Infos zu Instafo findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
Danke an Instafo auch von mir. Aber wir haben heute viele Themen. Kein Wunder, ja, nur noch alle zwei Monate der DS Insider Podcast. Aber wir fangen an mit einer Mega-News, denn wir haben exklusiv, dass Raisin seine IPO-Pläne konkretisiert hat und auch gegenüber dem Cap Table, also gegenüber den Gesellschaftern, kommuniziert hat. Und ja, das Spannende hier, die Bewertung soll die doppelte der letzten Runde sein. Alex, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was macht Raisin und was war die letzte Bewertung?
Ja klar, sehr gerne. Also Raisin hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, zwecks IPO, da gab es ein paar andere spannende Nachrichten zuletzt, aber dazu vielleicht noch mehr. Also Raisin habe ich hier quasi als Spareinlagenplattform bei mir abgespeichert. Deposit Solutions, die dann irgendwann mit quasi Zinspilot und sonst wie zusammen sich geschlossen haben und das Ganze irgendwie, glaube ich, ursprünglich mal zu einer Milliarde bewertet worden ist. Dann gab es später noch eine weitere Runde und da hieß es dann, da gab es, glaube ich, keine offiziellen Angaben mehr. Aber es, glaube ich, es kursierte im Markt, dass die letzte Bewertung so bei 1,5 Milliarden Euro gelegen hat.
Ja, wenn das stimmt, dann wird der IPO jetzt geplant bei 3 Milliarden Euro. Und du hast es ja gesagt, Raisin, ja, die Marke sozusagen des größeren Partners ist erhalten geblieben, aber es ist letztendlich die Firma aus dem Merger von Raisin und Deposit Solutions entstanden. Einer der ganz seltenen Merger von Startups, wo zwei Anbieter, die ähnlich unterwegs sind, du hast es ja gesagt, dort kann man gucken, wo bekommt man für sein Geld die besten Zinsen und wie kann man das einfach wechseln? Das macht im Endeffekt Raisin für einen. Immer davon profitieren, dass man auch Banken hat im Ausland, die trotzdem unter die Einlagensicherung zumindest bis 100.000 Euro fallen. Und Deposit Solutions hatte, glaube ich, auch White-Label-Lösungen für Banken im Angebot. Und da hat man den Markt durch den Merger ein wenig konsolidiert. Und nach meinem Verständnis jetzt durch die höheren Zinsen, auch durch die höhere Varianz, wo kriegt man mehr Zinsen? Da lohnt sich ein Wechsel. Sozusagen davon profitiert Raisin beziehungsweise die Kombination aus Raisin und Deposit Solutions. Das heißt, zum einen haben wir Marktrückenwind, zum anderen Marktkonsolidierung. Das beides scheint zu funktionieren und erlaubt Raisin jetzt konkret für den IPO zu planen. Aus meiner Perspektive immer noch die Frage, ja, das ist ja letztendlich, da macht Raisin eine Art Arbitrage für den Kunden, aber es funktioniert halt primär aufgrund dessen, dass die Einlagen abgesichert sind. Die Frage ist ja immer, die Banken, die da einzahlen, Deutsche Bank oder Commerzbank und so weiter und so fort, die stützen damit eigentlich ausländische Konkurrenten, die etwaig weniger solide sind als sie selbst. Also ist immer die Frage, ob diese Zwangsversicherung, wenn man so will, ob die Bestand hat. In der Sekunde, wo das wegfallen würde, hätte das Modell, Alex, von Raisin eine Herausforderung.
Da gibt es, glaube ich, zahlreiche Herausforderungen. Die haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch gesehen. Also von irgendwie mal sozusagen ziemlich unter dem Radar gewachsen, dann ziemlich gehypt und zuletzt war es wieder ruhiger. Und ich glaube aber, zuletzt gab es auch eine Meldung, dass quasi Zinspilot.de, dass diese Marke irgendwie abgeschaltet werden soll. Aber bisher ist die noch da. Würde für mich aber auch Sinn machen im Zuge eines IPOs. Ist ja immer einfacher zu kommunizieren. Zumal das Unternehmen ja auch irgendwie mit der Marke Weltsparen in Deutschland unterwegs ist. Und gerade bei IPO-Sachen macht es immer Sinn, sich auf eine Marke zu konzentrieren. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so im Zuge der Vorbereitung für den IPO geschehen soll.
Ja, ich glaube, es gab schon die Umwandlung, dass man halt im Endeffekt schon der richtigen Rechtsform ist. Immer die Frage, gibt es ja immer Pros und Cons zu, vereinfache ich mein Markenportfolio, ist einfacher zu kommunizieren, führt zu Fokus in der Firma, hat etwa den Nachteil, dass ich dann in den Google SERPs nicht mehr mit mehreren Marken präsent bin und so einen geringeren Share of Voice habe. Da gibt es immer Pros und Cons. Du hast natürlich recht, man versucht immer im Rahmen eines IPOs die Storyline zu vereinfachen. Ja, das also unsere exklusiven Nachrichten zu Raisin, einem der führenden deutschen Fintechs. Kommen wir zum nächsten Fintech. Heute sozusagen ja nicht der Podcast der Fintechs, aber man sieht, es gibt da immer zwei Schicksale. Und du hast es ja auch bei Raisin gesagt, die hatten nach dem Merger erstmal eine höhere Bewertung angestrebt, mussten dann auch im Endeffekt aufgrund von Marktgegenwinden einen Kompromiss machen. Jetzt wieder Marktrückenwind, jetzt etwaig der IPO für 3 Milliarden. Da sieht man, es geht nicht immer nur geradeaus. Manchmal muss man auch Steine aus dem Weg schaffen und manchmal ist es auch eine Frage von Timing. Kommen wir zu einer Firma, die hat ja zum perfekten Zeitpunkt perfekt geraced. Wir reden hier im Fintech-Bereich über Mambu, die letztendlich ein Core-Banking-System gebaut haben. Ich glaube, es ist auch immer N26 nutzt das mit. Und Alex, ich glaube, die letzten großen News waren Ende 21, damals eine Monster-Finanzierungsrunde?
Genau, Ende 21. Seitdem war es gefühlt auch sehr ruhig um das Unternehmen. Und das war ja wirklich eine, sagen wir jetzt mal im Rückblick, eine klassische so 21er-Runde. Also EQT und diverse Altinvestoren haben 235 Millionen Euro damals investiert und die Bewertung ging von 1,7 auf 4,9 Milliarden Euro hoch. Das alles ist auf jeden Fall, muss man unter dem Blickwinkel des damaligen Zeitgeistes sehen, dass ein Unternehmen halt so viel Geld in so einer Runde einnimmt und quasi die Bewertung halt irgendwie massiv steigern kann. Das ist lange her und also fühlt sich noch viel länger her, wenn man sich die aktuellen Finanzierungsrunden und Investmentrunden anguckt. Aber das ist für mich so ganz klassisch, was Mambu damals da im Dezember 21 gerissen hat.
Ja, und du sagst, das fühlt sich an, als wäre schon lange her. Und warum ist dem so? Warum ist die Bewertung so hoch gewesen damals? Das war die Zeit des billigen Geldes, der Negativzinsen, wo dann halt Cashflows aus der Zukunft ja, mit ganz kleinen Zinssätzen nur abdiskontiert worden. Dementsprechend wurde halt Firmen, die potenziell in der Zukunft sehr viel Cashflow generieren, dann ein sehr großer Wert in der Gegenwart beigemessen. Im Fall von Mambu, da sind auch die Zahlen jetzt im Bundesanzeiger zu 21 draußen. Mambu hat 2021 55 Millionen Euro Umsatz gemacht. Die Bewertung von dementsprechend knappen 5 Milliarden ist so ungefähr ein Multiple auf den Umsatz von 90. Ja, das würden Investoren heute nicht mehr zahlen. Parallel war Mambu damals auch sehr verlustig, ein operativer Verlust von 165 Millionen Euro. Sprich, der operative Verlust war dreimal so hoch wie der Umsatz 2021. Damals haben Investoren gesagt, Verluste nicht so relevant, sondern Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und man hat Mambu wohl zugetraut, weiter sehr, sehr stark zu wachsen. Und dementsprechend dieses Multiple von 90 damals gezahlt auf den 21er Umsatz. Ja, wir reden hier heute über Mambu nicht wegen der Bundesanzeigerzahlen, die finde ich eigentlich auch sehr, sehr spannend und da gibt es einen sehr detaillierten Abschluss, da kann man sich auch gut reinlesen, sondern wir reden darüber, wie ein führender deutscher Investor vielleicht der deutsche VC. Wir reden über Point 9, Mambu aktuell bewertet und sind zugespielt worden Unterlagen, die Point 9 den Limited Partners, also den Investoren in ihre Fonds zur Verfügung stellt. Und Point 9 hat dort den ungewöhnlichen Schritt gemacht, ihr Investment in Mambu um 75% abzuschreiben. Das heißt, die Anteile von Point 9 stehen nicht, wenn jetzt Point 9, nehmen wir mal an, Point 9 würden 10% gehören, dann würde man gegenüber den LPs reporten, also berichten, dass die Anteile 490 Millionen Euro wert seien, wenn man die letzte Runde als Basis nimmt. Das ist per se schon immer ein bisschen problematisch, weil man meistens Shares hat, die sind älter und sind in der sogenannten Liquiditätspräferenz nicht ganz vorne. Daher ist es schon immer, eigentlich kann man, könnte man auch argumentieren, man nimmt immer einen Secondary-Abschlag, um Shares, die weiter hinten sind, in dem Wasserfall der Liquiditätspräferenzen zu bewerten. Aber die meisten VCs nehmen die letzte Runde. Und Point 9 hat jetzt in zwei Schritten die Anteile an Mambu um 75% abgewertet gegenüber der letzten Runde. Das heißt, die Bewertung ist jetzt eher 1,25 Milliarden als 4,9 Milliarden. Warum macht man das? Ja, um die neuen Marktbedingungen zu reflektieren, also höhere Zinssätze, geringere Multiples. Wahrscheinlich auch, weil Mambu dann 22, 23 nicht so stark gewachsen ist, wie etwaig im Rahmen der Finanzierungsrunde Ende 21 vorhergesehen war. Und ja, und dann hat man natürlich auch als Investor immer Respekt davor, dass dann die Liquiditätspräferenz der letzten Runde, und es ist ja auch in beiden Runden der 1,7 Milliarden Bewertungsrunde im Rahmen der 4,9 Milliarden Bewertungsrunde, ist ja auch jeweils relevant Cash in Mambu reingeflossen. Und das führt auch dazu, dass es da eine relevante Liquiditätspräferenz geht. Das heißt, ich finde das insgesamt nicht überraschend, sondern eigentlich ein Vorgehen, was eigentlich viele VCs machen müssten, um gegenüber ihren Limited Partnern volle Transparenz zu zeigen, Alex.
Klar, kann ich alles nachvollziehen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, und das war in der Vergangenheit so, das steht jetzt bei einem Investor sozusagen in den Dokumenten, aber es gab ja seitdem keine Finanzierungsrunde.
Korrekt, es gab keine Finanzierungsrunde, zumindest keine öffentliche. Man muss sagen, der Verlust in 21 waren ja scheinbar 165 Millionen Euro, der operative Verlust. Hätte der sich fortgeschrieben, hätte es etwaig eine weitere Finanzierung gebraucht. Das heißt, wir wissen ja nicht, ob es etwaig eine Bridge gab, ein Convertible oder ähnliches, oder ob Mambu Cost-Cutting gemacht hat. Das ist von außen her schwer zu beurteilen, weil der 22er Abschluss noch nicht, ja, in den Büchern ist. So. Daher müssen wir da abwarten, wann es da mehr News gibt. Aber zumindest ist es ganz spannend, dass Point 9 hier gegenüber den LPs jetzt wahrscheinlich eine marktgerechte Bewertung ansetzt. Apropos Point 9, ja, im Portfolio von denen auch Helplink, Alex, das war der Boom. Ich glaube, es gab auch Book a Tiger. Das war der Boom, wo es darum ging, jede Art von Service-Dienstleister online zu buchen. Und in Frage von Helplink, ich glaube, ging es um Putzfrauen und ähnliche Dienstleistungen. Und das war ja auch mal ein Boom, über den wir hier in diesem Podcast ausführlich berichtet haben.
Das war ein gigantisches Boom-Thema, Helpling, Book a Tiger und gefühlt die 6, 7 anderen großen und kleinen, die es in Deutschland und in Europa zu dem Thema gab. Ist auch lange her. Ich glaube, der Helpling dürfte jetzt irgendwie so 10 Jahre alt sein. Dementsprechend haben die schon eine lange Geschichte hinter sich, haben sehr viel Geld bekommen. Da muss man auch den Namen Rocket Internet natürlich nochmal erwähnen, die das Ganze angeschoben haben. Und ich glaube, auf jeden Fall über 100 Millionen sind reingeflossen. Helpling hat dann ganz, ganz viele Anbieter übernommen. Ich weiß gar nicht, ob es 6, 7 Übernahmen waren. Und ich habe jetzt aber, glaube ich, ganz, ganz lange habe ich von Helpling nichts gehört, nichts vernommen. Ich glaube, das letzte war auch eine Übernahme, irgendwann Ende 2021. Und ich habe gerade noch mal auf der Website nachgeguckt. Seitdem haben die auch scheinbar nichts offiziell verkündet. Zumindest auf der Website, der Pressebereich ist seit 21 tot. Ist immer irgendwie ein
ganz schlechtes Zeichen, also macht mir überhaupt keinen Spaß, wenn man irgendwie als Journalist, als Journalistin auf so einen Pressebereich von einem Startup oder einem Grown-Up guckt und da ist seit mehreren Jahren nichts erschienen, macht keinen guten Eindruck. Dementsprechend, es war sehr ruhig in den vergangenen Jahren um Helpling.
Ja, kann ja auch sein, dass wenn man den Markt konsolidiert hat, dass man sich aufs operative Geschäft letztendlich fokussiert. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber du hast natürlich recht, es ist kein gutes Signaling. Warum sprechen wir darüber? In der Kommunikation gegen Unlimited Partners, Point 9, auch Gesellschafter bei Helpling, hat auch hier gesagt, Helpling ist nur noch unser initiales Investment wert. Das heißt, man sieht da als Investor, ich weiß gar nicht, ob Point 9, wie die da ins Cap Table gekommen sind. Meine Vermutung wäre etwaig ins Cap Table gekommen, weil man vielleicht da Book a Tiger, da war man, glaube ich, drin, da reingemerged hat, wie auch immer. Man sieht hier aktuell keinen Upside mehr. Das heißt, man glaubt, dass nur noch das initiale Investment zurückkommt. Aber ich glaube, auch das wäre wahrscheinlich eine gute Lösung für alle Beteiligten. Also daher das nur als Update und kleine Reise in die Vergangenheit, weil ja, wie gesagt, Helpling, Book a Tiger, das waren mal heiße, heiße Themen. Und für mich, wie du sagst es ja schon, irgendwie Rocket, das waren noch andere Zeiten, als sie jetzt sind. Apropos andere Zeiten, ja, wir haben auch zugespielt bekommen von einem Limited Partner, einem Investor in Cavalry, auch einer der führenden Pre-Seed- und Seed-Investoren aus Berlin. Waren in CrossEngage und über CrossEngage hatten wir auch schon mal gesprochen. Sicherlich auch ein Startup aus dem Hause Project A Ventures, also kurz PAV. Und die sind Ende letzten Jahres, glaube ich, verkauft worden, Alex.
Genau, die Exit-Meldung wurde kurz vor Weihnachten versteckt. Ich glaube irgendwie, wir haben sie selber am 22. berichtet. Das zeigt schon, dass das irgendwie kurz vor knapp reingekommen ist. Und das ist an ein niederländisches Unternehmen, an ein Martech-Unternehmen, Spotler Group gegangen und das war es dann auch sozusagen. Das war, glaube ich, alles, was man irgendwie zu der Übernahme oder zu dem Exit lesen konnte. Also nicht viele Informationen, ansonsten halt, glaube ich, auch 2015 gegründet. Und ich meine, es sind auf jeden Fall mehr als 25 Millionen in CrossEngage geflossen.
Ja, du sagst es ja, so wie eine Presseseite, die nicht mehr gepflegt ist, kein gutes Signaling ist, ist es meistens auch so, eine Pressemitteilung über den Exit kurz vor Weihnachten am Freitagabend, um es ein bisschen zu überspitzen, ist ebenso kein gutes Signaling. Das ist dann meistens kein großer Exit. Und wir wissen jetzt, dass Cavalry, die dort Anteile an CrossEngage hatten, die haben gar kein Geld gesehen. Also sprich, da hat noch nicht mal deren Liqui gegriffen. Das heißt, es gab vorrangige Liquiditätspräferenzen. Es gab scheinbar auch noch Schulden, ob es Verbindlichkeiten, also wahrscheinlich auch etwaig Fremdkapital. Und das führt dazu, dass Cavalry trotz Anteilen dort kein Geld gesehen hat. Auch ein Zeichen, dass die Exit-Erlöse nicht so groß gewesen sein können. Also hier scheinen jetzt sozusagen der Datenpunkt, den wir aus dem Reporting von Cavalry haben, scheint mit dem Signaling der PM kurz vor Weihnachten übereinzustimmen. Ja, auch hier nochmal für die Hörer, das ist halt zum Schluss das Venture-Geschäft, auch wenn man das 21 und 22 nicht dachte. Es ist normal, ja, es gibt die großen Exits, vielleicht wir drücken die Daumen wie Raisin, aber es gibt auch viele Firmen, die auf dem Weg dann im Endeffekt ja, nicht die ausreichende sozusagen Varianz nach oben zeigen, um es mal so auszudrücken. Und mit Helpling, da scheint es nur noch das Geld zurückzugeben für die Investoren oder so sieht das Point 9. Und im Fall von CrossEngage und Cavalry gab es halt gar kein Geld. Kommen wir jetzt sozusagen zu den neuen Finanzierungsrunden. Und da, Alex, sehen wir beide aktuell, glaube ich, ein Bild. Es gibt sie, die ganz, ganz heißen Finanzierungsrunden, wo weiterhin genügend Geld im Markt ist, wo es Wettkämpfe gibt, Termsheet-Battles. Aber das gilt nur für sehr ausgewählte Firmen. Wir reden hier weiterhin, ja, AI, Automatisierung ist sicherlich ein Thema, Energy bleibt ein Thema, aber über Finanzierung für E-Com-Firmen lesen wir aktuell wenig.
E-Commerce ist sicherlich nicht das Thema der Stunde, also da habe ich wirklich minimalst einige wenige Sachen zuletzt gesehen. Ansonsten gab es irgendwie im ersten Quartal einiges an Investitionsmeldungen. Das waren auf jeden Fall irgendwie, ich rechne jetzt mal großzügig, so gefühlt knappe 3 Milliarden, die geflossen sind. Aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger als das, was wir irgendwie, wir waren verwöhnt, 21, 22 noch. Und dementsprechend, ja klar, es gibt auch richtig heiße Dinger darunter. Aber vor allen Dingen ist es auf jeden Fall viel, viel weniger als das, was noch vor 2 Jahren der Fall war.
Ja, und es wird auch wieder selektiver. Das heißt, wir sehen manche Firmen, auf die wird sehr viel Kapital allokiert. Auf der anderen Seite, manche Firmen sind halt gar nicht mehr erfolgreich im Fundraising und werden dann entweder für kleines Geld verkauft oder stutzen sich zurecht, um dann vielleicht zu einer schwarzen Null zu kommen, aber wachsen nicht mehr oder sind teilweise auch gezwungen zu liquidieren. Und die Insolvenzen steigen ja generell wieder. Das ist aber nur normal und wir bewegen uns jetzt wieder sozusagen ja, in der Periode, wo die wieder dem gleicht, wie Venture eigentlich immer aussah. Aber es gibt auch weiterhin, wie es immer im Venture-Bereich so ist, die heißen Themen. Und ich sage jetzt mal, AI ist sicherlich mit das heißeste Thema. Und natürlich immer die Frage, was ist dann wiederum dort heiß, und Automatisierung und Einsparung von Personal ist natürlich ein guter Pitch gegenüber Kunden, gerade wenn man auf der einen Seite spricht man über Fachkräftemangel, also man hat Schwierigkeiten, die Mitarbeiter zu finden für den Support. Auf der anderen Seite gibt es jetzt die Opportunität, dort Prozesse zu automatisieren, zu standardisieren, zu digitalisieren. Und hier haben wir große News. Es geht um die Firma Parloa. Ich hätte jetzt ein bisschen bösartig gesagt, Chatbot für Versicherungen, aber sie bieten halt die Automatisierung von Kundenservice an, ob jetzt über Telefon, über Chatbot, über WhatsApp. Ja, da wird geholfen, Kundenservice generell zu automatisieren. Und ich hatte von VCs gehört, ganz initial im Pre-Seed-Bereich hat sich Parloa durchaus schwer getan, Fundraising zu machen. Die Seed-Runde, Alex, hat dann EQT gemacht, oder?
Genau, es ist jetzt ein Jahr her, dass sozusagen es eine üppige Seed-Runde, 20 Millionen Euro. Ich meine, das ist schon auf jeden Fall mal eine Hausnummer, unter anderem auch noch Senovo dran beteiligt. Also damals hatten die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich hatte vorhin mal nachgeguckt, mittlerweile sind es über 200. Das heißt, die sind auf jeden Fall in den vergangenen 12 Monaten steil gewachsen im Vergleich zu vielen anderen Startups.
Ja, und muss auch sagen, 20 Millionen Seed-Runde Anfang 23 ist auch schon super Signaling. EQT auch eine gute Marke. Und dass man in einem Zeitpunkt, wo alle Investoren sagen, vorsichtig beim Personalaufbau, dass man da sein Personal verdoppelt, zeigt auch, das muss auch richtig gut funktionieren. Und jetzt haben wir den nächsten Datenpunkt, dass es bei Parloa sehr, sehr gut läuft. Ja, wir haben aus guten Quellen das Altimeter Capital. Altimeter, das ist die Firma. Ja, Brett Gerstner ist sozusagen dort das Gesicht, der Kopf, der Gründer. Und Brett Gerstner, vielleicht jetzt manchen Hörern bekannt, der macht jetzt sozusagen einen Podcast mit Bill Gurley. Bill Gurley, ja, ich hätte es mal gesagt, General Partner von Benchmark. Man muss sagen, Ex-General Partner, weil er im neuen Fonds nicht mehr GP ist. Aber er betreut noch seine bestehenden Portfoliofirmen. Auf jeden Fall Bill Gurley, ja, einer der bekanntesten VCs im Silicon Valley, die letzten 20 Jahre mega erfolgreich. Und die beiden machen jetzt einen Podcast, also Brett Gerstner und Bill Gurley, sehr hörenswert. Ich glaube, nennt sich BG2, weil sie halt beide BG, wenn man ihre Vor- und Nachnamen jeweils in den ersten Buchstaben nimmt. Und Altimeter, glaube ich, kein üblicher Investor in der deutschen Startup-Szene. Und da haben wir gehört, ja, 50 Millionen Investment, das ja, impliziert eine Pre-Money von 200 bis 250 Millionen. Wahrscheinlich die Runde von EQT 60 bis 80 Millionen Pre-Money. Das heißt Minimum sozusagen eine Verdopplung der alten Post-Money, etwa sogar 2,5x. Ja, und das ist natürlich ein Top-Investor, wenn der Brett Gerstner sagt, er macht das Ding. Das heißt, man kann davon ausgehen, Alex, dass Parloa sehr gut läuft.
Ich gehe davon aus und wenn ich jetzt richtig es im Kopf habe, dann ist Altimeter in Deutschland nur bei Personio an Bord. Also das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen.
Absolut. Kommen wir aber zur nächsten Runde. Auch hier letztendlich Top News. Wir haben über die Firma, glaube ich, schon mal berichtet, über Trava, Alex, oder?
Wir haben über Trava schon mal berichtet, ist eine Weile her. Die haben bisher, glaube ich, 2,5 Millionen Euro eingesammelt und unter anderem von Speed Invest, von Magnetic und von Tiny VC. Also ist auf jeden Fall auch eine schöne Runde, 22 gegründet, in Berlin stationiert. Und das Thema passt auf jeden Fall auch in die Zeit. Ich habe es hier als Strombeschaffung, also die kümmern sich um die Strombeschaffung von Unternehmen in meiner Liste stehen. Das kann auf jeden Fall auch irgendwie relativ gut passen. Und vor allen Dingen, damals bei der Runde hieß es schon, Weiterentwicklung der KI-basierten Software. Also im weitesten Sinne ist ja gerade alles KI.
Hier haben wir gehört, ganz heiße Runde. Du sagst es schon, da kommt irgendwie, treffen die Hypes Energy auf den Hype AI. 7 Termsheets, also auch wenn jetzt manche Gründer hier wahrscheinlich eifersüchtig neidisch werden, das ist mal ein Wort. Also den Gesellschaftern, den Gründern lagen 7 Termsheets vor.
Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Instafo. Über die Recruiting-Plattform haben wir übrigens erst vor kurzem bei deutschestartups.de berichtet. Denn Instafo konnte sich ein Investment von 10 Millionen Euro sichern. Vor allen Dingen, weil sie in den letzten beiden Jahren entgegen des Trends im Recruiting-Markt ein starkes Wachstum hingelegt haben. Das freut auch die über 1.800 Unternehmen, die bereits heute über Instafo ihre Tech- und Sales-Talente einstellen. Dazu gehören unter anderem HelloFresh, MyPoster, Amazon und Co. Das liegt vor allem daran, dass Instafo als Recruiting-Plattform speziell für den Tech- und Sales-Bereich komplett erfolgsbasiert arbeitet und dabei ein Vielfaches kostengünstiger als Headhunter ist, bei einer besseren Bewerbungsqualität. Viele Unternehmen probieren auch über klassische Stellenportale oder Social Recruiting an Bewerbungen zu kommen, aber meist sind diese leider hoffnungslos unpassend. Und eigenes Active Sourcing kostet einfach viel Zeit und Geld. Instafo ermöglicht es dir aber jetzt sogar besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen innerhalb von nur 25 Tagen zu besetzen. Das funktioniert dank eines einzigartigen Matchmaking zwischen deinen Stellen und über 150.000 geprüften Talentprofilen aus Tech und Sales. Besuche jetzt instafo.com/ds und teste Instafo als DS-Insider-Hörerin komplett kostenlos. So besetzt du ab sofort deine offenen Stellen im Tech- und Sales-Bereich schnell und kostengünstig.
Man hat sich entschieden für das Termsheet von Boilerton, auch einem der führenden europäischen Investoren. Also daher, das sind die positiven Nachrichten. Wie gesagt, Altimeta aus den USA in Paloa und Boilerton macht die Seed-Runde in Trava und zwar eine 8 Millionen Seed-Runde. Auch das hört sich an nach einer Pre-Money um die 35 bis 40 Millionen Euro. Also weiterhin gute Nachrichten. Und jetzt sagen wir mal, alle guten Dinge sind 3. Ich glaube, über Codesphere hatten wir über die berichtet, Alex, oder hattest du über die berichtet auf deutsche Startups?
Also mir sagt es auf jeden Fall was, weil es war, glaube ich, mit eins der frühesten 468 Capital Investments und mit der Besonderheit halt deutsch-amerikanische Startup, halt Redwood und Karlsruhe. Dementsprechend haben wir garantiert auch schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja, es war ja auch im Endeffekt immer so der Pitch von 468, dass man dort die Brücken bauen kann mit einem der 3 General Partner, mit einem der 3 Gründer von 468 im Valley positioniert. Und da hat natürlich dann das Investment in Codesphere eingezahlt. Und jetzt gute Nachrichten für die Firma, natürlich auch gute Nachrichten für 468. Creandum, einer der führenden sozusagen skandinavischen europäischen Investoren, ja, natürlich auch in Deutschland sehr, sehr präsent mit Simon Schminke, wenn ich mich nicht täusche. Und die investieren in Codesphere.
Das passt auch in die Zeit. Du hattest auch schon Fachkräftemangel, Personalknappheit bzw. Kostenkappung gesprochen. Und eine Plattform, die sich um die Entwicklung von Web-Apps kümmert, die kann da genau irgendwie auch, glaube ich, sehr, sehr viele Lücken schließen.
Klar, also bei Codesphere geht es um DevOps. Da geht es immer darum, wie kann ich sozusagen meine Softwareentwickler produktiver machen. Und das ist ja generell eine der Investitionshypothesen, dass wir, ja, ob es nun AI ist oder andere Automatismen, Algorithmen, dass Software hilft, sozusagen mit weniger oder dem gleichen Personal mehr zu erreichen, dass das sozusagen einer der Trends ist, die dem Fachkräftemangel entgegenwirkt und wahrscheinlich auch die Hoffnung, dann halt die Produktivität zu steigern und dann aus weniger Erwerbstätigen mindestens das Gleiche herauszubekommen. Sicherlich einer der etwaigen, dann zukünftigen Werttreiber für die Volkswirtschaft. Und dann gibt es eine, für mich finde ich, sehr spannende Neugründung. Alex, ich nenne jetzt mal die Namen und du sagst den Hörern, wer das ist, denn es sind durchaus bekannte Namen. Wir reden hier von Lauren Hahn, David von Oertzen und Julian Blessin.
Also fange ich von hinten an. Also Julian ist bekannt als einer der Gründer von Tier Mobility. Dementsprechend hat er die vergangenen Jahre damit verbracht, halt sich um Mobilitätslösungen zu kümmern. Und ich meine, dass er derzeit bei Speed Invest tätig ist. Also das heißt, da kann er sozusagen dann auch noch die passenden Kontakte zu VCs mitbringen. David hat, glaube ich, zuletzt bei Movil, somit bei Daimler und für Mobimeo, somit für die Deutsche Bahn gearbeitet. Also auf Corporate-Seite ganz eng in Mobilitätsthemen drin. Und Lorin habe ich dann quasi als einer der Macher von Sono Motors abgespeichert und dementsprechend geht es da dann auch um Mobilität in einem ganz anderen Segment wieder und alle drei zusammen gründen jetzt gemeinsam ein Unternehmen.
Ja, das heißt Allride, also Allride, und ja, es baut natürlich auch auf deren Kompetenzen im Thema Fundraising, im Kompetenzen im Sinne Zugang zu Corporates, Kompetenzen im Sinne neue Mobility auf, also sprich ein Team, das die Idee sicherlich abbilden kann. Worum geht es? Es geht um eine Meta-Lösung für Mobilität, wo man dann entweder mit verschiedenen Bezahlmechanismen, man kann sagen, man zahlt immer wieder nur für den jeweiligen sozusagen Dienst, den man sich gerade aussucht. Also glaube ich, Pay as you go ist, glaube ich, der Anglizismus dafür, und man schwebt, denen schwebt vor eine allumfassende Lösung. Das heißt irgendwie zum einen die Deutsche Bahn für die lange Strecke, das heißt aber auch für die ganz kurze Strecke sowas wie Tier Mobility. Das heißt natürlich auch öffentlicher Nahverkehr, das heißt aber auch irgendwie Carsharing wie zum Beispiel Miles oder aber auch Uber und Taxis. Und neben dem Pay-as-you-go gibt es die Möglichkeit, sozusagen selektiv Abos abzuschließen. Und die dritte Möglichkeit wird es sein, und da werden im Deck 899 Euro erwähnt im Monat, wenn man eine Lösung haben will, die sozusagen alle Optionen anbietet, also auch Taxi und Uber, scheinbar unbegrenzt, zumindest sieht es so im Deck aus. Das heißt, man will einen Meta-Layer etablieren über verschiedene Dienstleister hinweg und das Ganze teilweise mit Abo-Bepreisung abdecken. Das heißt, die Innovation ist hier der Meta-Layer per se, kombiniert mit einer speziellen Bepreisung. Ich will ehrlich sein, ich bin da trotz dieses sehr, sehr relevanten Teams durchaus skeptisch, weil ich mich immer frage, es gibt schon das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Man kann bei der Bahn schon Bahncard, es gibt sogar die Bahncard 100 abschließen. Und dann ist immer die Frage, kann man dann noch einen Mehrwert generieren, wenn man dann nochmal Abos kombiniert, und ist das nicht nur ein Vertriebsthema, bekommt man das wirklich kosteneffizient hin? Und die strategische Frage ist immer, will eigentlich ein Uber oder will eine Deutsche Bahn eigentlich zwischen dem Kunden und sich noch einen weiteren Intermediär haben? Also das sind für mich so die beiden Herausforderungen, die ich in dem Modell sehe. Aber klar, wenn es denen gelingt, die Kunden einzusammeln und top of funnel zu werden und dann etwaig über Skaleneffekte auch Verhandlungsmacht gegenüber den Anbietern aufzubauen und so Preisvorteile für die Kunden zu generieren, vielleicht gelingt es ihnen. Auf jeden Fall, Alex, ein Top-Team.
Definitiv ein Top-Team. Ist halt auch ein spannendes Thema, aber ich sehe da genauso wie du einige Schwierigkeiten. Also ich kann mir auch nur schwer vorstellen, wie man das alles unter einen Hut bringt derzeit, aber ich hoffe, die haben da eine passende Strategie, dass neben den von dir genannten Deutschland-Ticket und so weiter, die vielleicht einige ohnehin schon haben, da muss schon irgendwie der Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer muss schon irgendwie relativ groß sein, dass ich das dann irgendwie alles in meine Allride-App oder was immer das dann sein wird, bringe.
Ich glaube, 899 Euro im Monat, das ist auf jeden Fall ein Spitzermarkt. Da habe ich gegenüber MBC sozusagen kommentiert, dass ist ja wahrscheinlich primär für VCs relevant, die zwischen dem Münchner Airport und der Münchner Innenstadt und zwischen dem Berliner Airport und der Berliner Innenstadt immer mit dem Taxi pendeln. Für die mag sich das rechnen. Ich habe mich nur gefragt, wenn es sich für die VCs rechnet, ob es sich dann noch für Allright rechnet. Kommen wir zum anderen großen Thema. Wenn ich aktuell mit VCs rede, dann sagen die zu mir, Fundraising für neue Fonds bleibt schwierig und da sind mehrere VCs im Markt. Darüber hatten wir auch schon mal berichtet. Man ist dann irgendwie im Pre-Marketing oder man vermarktet das schon, ob das jetzt irgendwie Sherry ist oder Project A Ventures. Und wenn ich dann mit VCs rede, sagen die mir immer, ja, es gibt aktuell wenig Rückflüsse zu Limited Partners. Also die bestehenden Investoren in den Fonds bekommen aktuell wenig Cash von den VC-Firmen ausgezahlt, da es wenig relevante Exit gibt. Und die Limited Partner haben natürlich mit diesen Rückflüssen auch gerechnet, um dann neue Investments und etwaig auch schon bestehende Commitments sozusagen zu refinanzieren. Und das macht das Fundraising aktuell sehr, sehr schwierig. Aber Alex, jetzt gibt es zwei News. Einmal große News, einmal einen neueren Fonds mit kleineren News und du hast die Details.
Ich fange mal mit dem großen Fonds an, ist auch der bekanntere Name. Also Lakestar hat in Anführungsstrichen endlich seine nächsten neuen Fonds geschlossen. Also einen Growth-Fonds und einen Early-Stage-Fonds und rausgekommen ist man jetzt bei knapp 600 Millionen. Ich glaube, das waren auch die Fonds, die ursprünglich bei einer Milliarde mal landen sollten, aber gefühlt ist ja auch schon eine ganze Weile klar, glaube ich, dass Lakestar dieses Ziel halt nicht schaffen konnte. Dementsprechend 600 Millionen für zwei Fonds sind auf jeden Fall immer noch eine gute Hausnummer. Und Lakestar hat in den vergangenen Jahren ja auch das ein oder andere gute Investment gemacht. Also da wird auf jeden Fall nochmal wieder einiges mehr kommen.
Ja, also muss ich sagen, Lakestar, das ist Klaus Hommels. Warum hat das Fundraising, warum war es nicht so erfolgreich oder warum hat es so lange gedauert? Da gibt es zwei Gründe. Zum einen die Performance der bisherigen Lakestar-Fonds, die war nicht so überragend, sicherlich nicht im oberen sozusagen, in den oberen 10%. Und es gibt auch eine Rückflussthematik, die ich gerade adressiert habe. Und zum anderen gab es bei den bestehenden Investoren Irritationen darüber, ob Klaus Hommels und seine Lebensgefährtin, ob da Deals sozusagen am Fonds vorbeigelaufen sind. Viele LPs stört sowas, weil dann Anreizsysteme hinterfragt werden. Darüber gab es auch große mediale Berichterstattung, unter anderem im Handelsblatt. Und generell führt das immer dazu, dass da Limited Partners, wenn die einmal da irritiert sind, führt das nicht dazu, dass sie große Commitments machen. Und das erklärt Performance und die Thematik mit den LPs erklärt, warum es nur 600 Millionen Dollar geworden sind, statt der 1 Milliarde Euro. Dennoch muss ich sagen, ich hätte noch nicht mit den 600 Millionen Dollar gerechnet, weil ich glaube, die Abhängigkeit von Lakestar, von Klaus Hommels, die Frage der Anreizsysteme und die Frage der Performance, ich hätte gedacht, alle drei Punkte sprechen dafür, dass es etwaig noch kleiner wird. Also daher muss ich sagen, das zeigt wieder, dass die Personenmarke Klaus Hommels in gewissen Kreisen immer noch sehr gut funktioniert. Ja, und so gibt es jetzt sozusagen, macht Lakestar weiter. Ich bin da sehr skeptisch, wie erfolgreich. Aber schauen wir mal. Ich finde es ja immer spannender, wenn neue Fonds entstehen, Alex. Und da hast du auch News für uns.
Genau, ich habe noch einen neuen Fonds, Blue Forest Ventures, hatte ich sozusagen in Miniform schon angekündigt, auch in textlicher Form, aber wollte es hier auch im Podcast gerne nochmal vorstellen, weil neue Fonds sind einfach spannend. Hinter dem Fonds steckt unter anderem Max Nahr, der hat zuletzt aus dem Sanity Group Umfeld ein Unternehmen ausgegründet. Das heißt, er hat zuletzt ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Er hat jetzt noch drei Mitstreiter und zusammen bauen sie gerade Blue Forest Ventures auf. Die positionieren sich als Pre-Seed und Seed-Investor. Thema sind Deep-Tech-Investments und auch wirklich Deep-Tech-Themen. Also die machen keinen Trend, keinen Hype mit, sondern da steht wirklich immer, das muss immer das Label Deep-Tech drüber stehen, werden initial bis zu 1 Million Euro investieren. Der Fonds hat eine Größe von 60 Millionen, beziehungsweise soll mal 60 Millionen werden. Und das First Closing soll schon sehr zeitnah verkündet werden. Also da entsteht gerade etwas und 60 Millionen ist auf jeden Fall, wenn sie das hinkriegen, schon mal eine ordentliche Hausnummer für einen Erstfonds.
Ja, drücken wir die Daumen, wenn man sagt, das initiale Investment bis zu 60 Millionen, dann hier für die Hörer. dann kann man sagen, von den 60 Millionen, wenn nicht sozusagen recycelt wird, also wenn Rückflüsse nicht genutzt werden, um die Management-Fee auszugleichen, dann werden wahrscheinlich 48 Millionen netto investiert. Als Pre-Seed-Seed-Fonds sollte man die Hälfte mindestens als Reserve zurückhalten. Das wären dann 24 Millionen, die übrig bleiben. Und wenn man eine Million bis zu einer Million investiert, deutet das darauf hin, dass man plus ein Portfolio aufbauen will von 24 Firmen. Man baut im Pre-Seed-Bereich immer relativ große Portfolien auf, damit man halt die Varianz letztendlich ein bisschen ausgleicht und so die Chance erhöht, dass zumindest ein Four-Returner dabei ist. Ja, aber ich freue mich immer, Deep Tech, neuer Fonds, das ist gut im Endeffekt für die entsprechende deutsche Gründerszene, das ist positiv. Alex, ich gucke hier auf die Uhr. Wir befinden uns tatsächlich mal gut im Rahmen eines Inlandfluges. Ich nutze die Chance, um den Podcast nochmal zusammenzufassen. Wir hatten 10 News. Die größte zuerst, Raisin plant einen IPO und das ist relativ konkret. Man hat umgewandelt, man hat die Gesellschafter informiert, man strebt die doppelte Bewertung der letzten Runde an. Das wären 3 Milliarden. Ja, also da hier eine Fintech-Erfolgsstory. Mambu hingegen, die ja Ende 21 zum Höhepunkt mit fast 5 Milliarden gewettet waren, 90-fach Umsatz vom 21er Umsatz. Dort hat sozusagen einer der Investoren, der führende deutsche Fonds Point9, hat die Bewertung korrigiert, der Gesamtfirma auf 1,2, 1,3 Milliarden Euro in Bezug auf die eigenen Anteile. Das liegt ja auch daran, dass die hinter der Liquidität liegen. Und das kann da der Grund sein. Dann Helplink. Ja, ich habe mich zurückerinnert an sozusagen den Consumer-Hype, den es mal gab, damals noch auch angetrieben von Rocket. Helplink jetzt nur noch mit dem Initialinvestment von Point9 bewertet. Und Cavalry Ventures hat beim Cross-Engage-Exit kein Geld gesehen. Da gab es in der Liquiditätspräferenzen jemanden, der vor ihnen stand und es gab auch noch irgendwie andere Verpflichtungen. Das zeigt, bei dem Exit haben sogar Investoren kein Geld. Man liest ja manchmal, hört man, oh, die Gründer haben nichts bekommen. In dem Fall sogar Investoren mit einer Liquiditätspräferenz haben nichts bekommen. Jetzt wieder zu den guten Nachrichten. Altimeter, einer der US-Investoren, investiert in Paloa. Habe ich jetzt hier so ein bisschen gesagt, ja, AI-Automatisierung für Support. 50 Millionen und das deutet auf eine Pre-Money von 200 bis 250 Millionen an, also etwa eine Post-Money von 300. Dann bei Traber, da geht es sozusagen Energiepreisoptimierung für Firmen, auch scheinbar auch mit AI. Da gab es einen Bieterwettkampf, 7 Termsheets und Boilerton macht das Rennen und investiert 8 Millionen in einer Seed-Runde. Dann haben wir über Codespear gesprochen, da investiert Creandum, da war vorher schon 468 drin. Also daher Top News, also Paloa, Trava und Codespear mit 9 Investoren, die Tops sind Altimeter, Bollerton und Creandum, also richtig gute Nachrichten. Und wir haben eine neue heiße Firma, über die DBCs reden. Wir reden über Allright mit den Superstar-Gründern Lauren Hahn, David von Oertzen und Julian Blessin. Sicherlich ein Top-Team. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was das Geschäftsmodell angeht. Und final, Lakestar hat die beiden Fonds, den Fonds geclosed, 600 Millionen US-Dollar und das trotz der Performance, trotz der Unstimmigkeiten mit den Limited Partners und dann wir feuern Blue Forest an, dass sie die 60 Millionen Euro für den ersten Fonds zusammenbekommen mit dem Fokus auf Deep Tech. Und jetzt, Alex, müssen wir nochmal dem Sponsor der heutigen Ausgabe danken, nämlich Instafo, oder?
Definitiv. Also wir sind weiter treue Fans von Instafo, unserem langjährigen, jahrelangen Sponsor. Und wenn ihr auf der Suche nach passenden Tech- und Sales-Talenten seid, dann probiert Instafo jetzt aus. Alle Hörerinnen und Hörer des DS Insider Podcasts können Instafo zum Start kostenlos nutzen.
Top. Also daher, ich kenne auch den CEO von Instafo. Der macht einfach einen sehr, sehr guten Eindruck. Und natürlich auch Glückwunsch an der Stelle hier zur neuen Finanzierungsrunde in den aktuellen Zeiten. Das zeigt Instafo eine super Lösung, eine wachsende Firma. Wir freuen uns über das Sponsoring. Ansonsten, Alex, an der Stelle nochmal, ja, auch in den aktuellen Zeiten bleibt gutes Personal knapp. Und ich kann dir nur empfehlen, die Jobbörse von Deutsche Startups. Aber an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir Maschinensucher, Ja, ich muss zugeben, wir hatten geplant mit einem Wachstum von über 30%. Ja, es werden gute 25% dieses Jahr. Also daher, mancher würde sagen, Luxusproblem. Wir sind natürlich hier ambitioniert und wären schon gerne mit den 30% wieder gewachsen. Aber auch bei 25% Wachstum braucht es immer wieder neues, gutes Personal. Und hier wie immer der Aufruf an alle Hörer des DS Insider Podcast. Ja, ihr erreicht mich unter vorname.nachname@hauptdomain.de, also Sven.schmidt mit dt @maschinensucher.de. Maschinensucher, was mobile.de für PKWs ist, sind wir für Maschinen und das in ganz Europa, also die europäische Nummer 1. Wir suchen immer Top-Leute, Top-Abitur oder Äquivalent, Top-Studium mit guten Noten, schnell abgeschlossen und relevante Erfahrung hilft auch. Wir suchen in allen Bereichen Top-Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe jetzt gerade gestern, Alex, du hast mich im Vorfeld darüber angesprochen, wieder einen OMR-Podcast gemacht. Und dort habe ich von Hitparade und Hauptdomain gesprochen. Und dann hat der Philipp Westermeier laut lachen müssen und meinte, ob man das überhaupt noch beides sagen würde. Und daran erkennt man, habe ich dann gesagt, bei Maschinensucher gibt es keine Altersdiskriminierung. Ja, wenn der Chef schon von Hauptdomain und Hitparade spricht, Alex, dann ist der Chef auch nicht mehr der Jüngste, oder?
Vermutlich nicht. Und als nächstes sozusagen willst du noch mit jedem persönlich telefonieren.
Ja, ja, korrekt. Also daher, das habe ich ja auch gelernt, dass in der aktuellen Generation Telefonate gar nicht mehr so angesagt sind. Ich bin immer noch jemand, der sehr, 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 sehr gerne telefoniert. Also daher, ob jung oder alt, ja, ob wie auch immer, wir suchen einfach nur neue Top-Kolleginnen und Kollegen. Bewirbt euch, wer nochmals die Jobs angucken will, maschinensucher.de/jobs. Aber jetzt hier genug Werbung in eigener Sache für Maschinensucher. Alex, du hast ja auch noch diverse Formate. Wer da Werbung schalten will, wie in Staffo, kann sich bei dir melden unter podcast@deutschestartups.de. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele, sehr erfolgreiche Formate, wo man Gründer, VCs, PEs, also Private Equity Kollegen, Multiplikatoren ja, erreicht. Also ich glaube, es gibt kaum so gute Zielgruppen wie bei DS, natürlich insbesondere beim DS Insider Podcast. An der Stelle großen Dank an alle Hörer. Und jetzt, Alex, bewegen wir uns dem Ende des Inlandsfluges zu und daher das Schlusswort gebührt dir.
Na, erstmal vielen Dank für deine Analysen und Ausführungen und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
Tschüss.